Die Ukraine rückt erstmalig auf russisches Staatsgebiet vor. Und da das hier ein Spieltheoriekanal ist, in dem es um strategische Aspekte geht, fühle ich mich ein bisschen berufen, dazu auch jetzt etwas zu sagen. Fangen wir einfach mal ganz kurz an. Es gibt für meine Begriffe vier mögliche strategische Ziele, Gründe, warum so etwas gemacht worden ist. Das eine ist wahrscheinlich der wichtigste, könnte ich mir vorstellen. Und es ist einer, der auch gleichzeitig der umstrittenste ist. Es ist nämlich die Sache, dass von diesem russischen Territorium Angriffe auf die Ukraine die ganze Zeit vorbereitet worden sind. Das heißt also, in dem Augenblick, wo man dieses Gebiet einnimmt, aus ukrainischer Seite, verhindert man, dass einfach der Nachschub ohne weiteres geliefert werden kann, dass von dort aus beschossen werden kann und hat auf die Art und Weise eben einen wesentlichen, auch militärischen, strategischen Vorteil. Das ist für meine Begriffe etwas, was in der Vergangenheit ja zu sehr ausgeschlossen worden ist, wo wir es auch selber immer zu einseitig betrachtet haben. Also erinnern Sie sich noch an die Geschichte, wo die Generäle, die in Deutschland irgendwie so eine Konferenz gehabt haben, Telefonkonferenz oder Webkonferenz, wie man das nennen möchte, wo die also darüber diskutiert haben, wie man auf russischem Territorium zum Beispiel eine Brücke beseitigen kann. Wichtige Nachschubbrücke für die Russen. Das wurde damals die ganze Zeit von uns ausgelegt als, oh je, da wird einfach mal ein Angriff auf fremdes Territorium und so weiter vorbereitet. Aber man muss natürlich sehen, wenn man sich selber die ganze Zeit eine Grenze auferlegt, die andere Seite aber nicht anerkennt, dann hat man natürlich immer automatisch einen strategischen Nachteil. Ja, das ist doch klar, ja, das eine Land überfällt das andere, so war das hier eindeutig. Also auch in den Kommentaren immer wieder was anderes steht. Ja, aber hier hat eindeutig, hat Russland die Ukraine überfallen. Das heißt, die haben eine Grenzüberschreitung gemacht und jetzt können Sie nicht einfach erwarten, dass die andere Seite immer nur zusieht und immer sagt, ja genau, aber wir bleiben an der Grenze stehen. Ja, also infolgedessen ist das für meine Begriffe eine relativ klare, auch strategisch-militärisch wichtige Angelegenheit, ein solches Territorium auch zu beseitigen oder dafür zu sorgen, dass von dort eben keine weiteren Kampfhandlungen ausgehen können. Ich stelle mir so ein bisschen so vor, man hat einen Nachbarn, der klaut einem ständig das Obst aus dem Garten heraus. Ja, man weiß, der hat immer seine Schubkarre, der klaut einem selber das Obst. Wenn man sich selber auferlegt, nichts dagegen zu tun oder immer nur dann was zu tun, wenn man ihn auch gerade im eigenen Garten erwischt, dann hat man doch immer einen strategischen Nachteil. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sehen jetzt irgendwann, sein Schuppen steht offen und die Schubkarre ist da drin, dann könnte es vielleicht einfach auch eine sinnvolle strategische Alternative sein, einfach diese Schubkarre wegzunehmen und zu sagen, okay, und jetzt haben wir das Problem auf die Art und Weise gelöst und du warst der Aggressor und infolgedessen haben wir uns hier auf entsprechende Weise einfach zur Wehr gesetzt. Ja? Eine ganz wichtige Angelegenheit. Denken Sie auch beispielsweise daran, wie Israel die Raketenangriffe abgewehrt hat vor kurzem. Ja? Das war nicht über eigenem Territorium, sondern Israel war unter anderem auch deshalb so wahnsinnig erfolgreich in der Abwehr dieser Raketen, weil sie das einfach bereits über anderem, äußeren Territorium gemacht haben. Ja? Auf die Art und Weise sind die Raketen gar nicht erst bis nach Israel reingekommen und dadurch ist eben auch diese wahnsinnig hohe Erfolgsquote entstanden. Also ich halte es für eine strategisch ganz wichtige Angelegenheit, dass man in solchen Situationen sich nicht einseitig einfach eine Grenze auferlegt, obwohl ganz klar aggressive Kampfhandlungen von der anderen Seite rauskommen. Und das wird sicherlich auch eine wesentliche strategische Überlegung gewesen sein, die die Ukrainer hier angestellt haben. Gucken wir uns mal eine andere Sache an, die häufig diskutiert wird und die auch hypothetisch eintreffen kann, nämlich dass man hier einen Tauschhandel später machen kann. Ja, dass man also russische Gebiete erobert hat von ukrainischer Seite aus und dann später sagt, naja gut, dann tauschen wir die doch entsprechend gegen irgendwelche ukrainischen Gebiete, die eingenommen worden sind. Ich wäre vorsichtig damit, also das ist natürlich eine gute Methode in dem Augenblick, wo man damit erfolgreich ist, aber man muss bedenken, man muss jetzt also diese entsprechenden Gebiete natürlich auch dauerhaft halten. Und sie einmal zu erobern und einmal dafür zu sorgen, dass von dort keine weiteren Kampfhandlungen ausgehen, ist eine Sache. Diese Gebiete dauerhaft zu besetzen und dafür zu sorgen, dass sie auch nicht rückerobert werden können, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ja, also das heißt, dieses strategische Ziel ist durchaus eins, was funktionieren kann, aber eben nur unter der Nebenbedingung, dass es der Ukraine gelingt, sich dort dauerhaft festzusetzen. Und man muss jetzt natürlich sehen, dass auf diese Art und Weise auch eine Zwei-Fronten-Krieg entstanden ist. Also die Ukraine hat jetzt eben nicht nur plötzlich die eine Stelle, an der die bisherigen Kampfhandlungen stattgefunden haben, sondern sie hat jetzt auch eine andere Stelle, an der Kampfhandlungen stattfinden, an der sie eben dafür sorgen muss, dass die Russen nicht voranschreiten können. Das ist eine durchaus, sagen wir mal, gefährliche Konstellation. Das ist vielleicht eine, die sie nicht dauerhaft einhalten können. Also das heißt, diese Sache mit dem Tauschhandel ist eine, die hypothetisch möglich ist, bei der ich aber erstmal vorsichtig wäre, als strategisches Ziel, also die als ein strategisches Ziel einzusetzen, ja, oder zu nennen als Begründung, dass man ja dort entsprechend dieses Territorium erobert hat. Also ich wäre vorsichtig damit, weil es eben vielleicht nicht dauerhaft genug ist, dass nicht dauerhaft genug gelingt, dort durchzuhalten, um das zu halten. Dann gibt es eine nächste Geschichte. Wer regelmäßig bei mir ist, der kennt natürlich bereits dieses Wort Strategeme. Ja, das Strategeme sind Kriegslisten, da gibt es also eine bestimmte Anzahl von Kriegslisten. Ja, ich kann mich da immer nicht beherrschen. Ja, ich muss bei dieser Gelegenheit mein Buch zu dem Thema in die Kamera halten, ja, die 36 Strategien mit der Krise. Das sind also 36 solcher klassischen Kriegslisten, die aus China kommen, da drin beschrieben worden sind. Und da gibt es beispielsweise eine, die sagt, Wei belagern, um Zhao zu schützen. Was heißt das? Das heißt, manchmal ist es so, dass bei Kampfhandlungen man an einer Stelle so eine Art Pattsituation hat, irgendwie nicht so richtig weiterkommt und es wahnsinnig teuer wäre. Und was man dann macht ist, man marschiert einfach plötzlich zu einer anderen Stelle und greift irgendwie einen schwachen Punkt der anderen Seite an, obwohl man dem eigentlich gar nicht primär interessiert ist und zwingt damit die andere Seite, plötzlich auch eine andere Strategie einzuschlagen, als sie eigentlich ursprünglich vorhatten. Also die Geschichte, die dazu erzählt wird, oder eine der Geschichten, ja, das ist bei diesen Strategien immer so, ja, wenn Sie mehrere solche Geschichten hören wollen, dann gucken Sie gerne mein Buch rein. Also eine der Geschichten ist die, will also einen General über einen Pass rüber mit seiner Armee. Und dummerweise ist aber die andere Seite auf diesem Pass festgesetzt und die kommen nicht durch. Also das wäre eine Geschichte, die wahnsinnig aufwendig wäre, tatsächlich über diesen Pass rüber zu kommen, während der von anderem besetzt gehalten wird. Dann haben sie überlegen sich, was machen wir denn jetzt? Und da sind die auf einmal in großer Geschwindigkeit auf die Hauptstadt der anderen Partei zumarschiert. Ja, also haben dieses scheinbar, muss man sagen, dieses Ziel, über den Pass rüber zu wollen, verlassen, gehen also Vollstoff auf die andere Hauptstadt zu und jetzt bleibt den anderen gar nichts anderes übrig, als diesen Pass zu verlassen und möglichst schnell zurückzueilen, um ihre Hauptstadt zu schützen, weil das natürlich eine Sache wäre, die für die extrem gefährlich wäre. Das war aber gar nicht das strategische Ziel von diesem General, der wollte ja nur über den Pass. Das heißt also, in dem Augenblick, wo die den Pass verlassen haben, um ihre Hauptstadt zu schützen, geht er in die andere Richtung und sagt einfach, okay, prima, jetzt kann ich über den Pass rüber, der ist ja jetzt frei geworden. Ja, das ist die Idee dahinter. Also man greift eine Stadt an oder man belagert eine Stadt, um damit die Ressourcen freizusetzen, dass an einer anderen Stelle beispielsweise keine Verteidigung stattfindet. Das ist hier natürlich, sagen wir mal, vom Prinzip her durchaus auch mit als eine Überlegung denkbar. Was jetzt allerdings passiert ist, ist, dass Russland nicht etwa die Truppen abgezogen hat aus den bisherigen Kriegsgebieten, sondern die haben andere Truppen herangezogen. Das heißt also, diese Kriegslist, ja, das ist, also sie sind immer durchnummeriert, ja, das ist Strategien Nummer 2, ja, also diese Strategien 2, wenn das hier angedacht worden war als Grund dafür, weshalb jetzt also dieses russische Territorium dort auch reinmarschiert wird, dann hat das zumindest so nicht funktioniert und ist aber auch nicht weiter verwunderlich, weil natürlich jetzt klar die Russen von anderer Seite her was anziehen werden. Interessant ist aber was anderes, nämlich jetzt wird beispielsweise an anderen Stellen, wo die Armeen, die russischen Armeen immer gestanden haben, um also Russland gegen die böse NATO zu verteidigen, werden jetzt also teilweise solche Armeen abgezogen. Und das ist insofern relativ problematisch für das Narrativ Russlands, weil sie ja angeblich diese Armeen immer brauchen, weil die NATO da ja nichts anderes vorhat, als einzumarschieren. Also das heißt, das ist auch schon eine Sache, auch wenn diese Strategie 2 hier vielleicht nicht in der klassischen Weise funktioniert hat, denke ich schon, dass das auch ein Element mit da drin ist in dieser ganzen Überlegung. Weil jetzt eben, naja, an bestimmten Stellen eben plötzlich Dinge passieren, die vielleicht auch Sachen offenlegen, auf die man sonst so nicht gekommen wäre. Und dann darf man nicht überlegen, dass die psychologische Wirkung von so etwas natürlich ganz immens ist. Also bisher war es ja so, dass die Ukraine so ein bisschen, ja, in der schwachen Position war, ja, dass die also, obwohl sie die russische Armee relativ gut zurückgehalten haben, halt die ganze Zeit so salamitaktikmäßig immer kleine Sachen verloren haben. Und jetzt haben die auf einmal praktisch in der gleichen Größenordnung von dem, was sie in diesem Jahr verloren haben, durch die Salamitaktik, haben sie also innerhalb weniger Tage zurückerobert, aber nicht zurück an derselben Stelle, sondern an einer anderen Stelle erobert. Und diese psychologische Wirkung davon aufs eigene Land ist natürlich ganz erheblich, ja, weil jetzt auf einmal wieder ankommt, oh ja, die Ukraine kann hier doch was reißen, ja, auf einmal wird wahrscheinlich auch die eigene Bevölkerung wieder entsprechend moralisiert, muss man sagen, ja, werden verstärkt, dass die plötzlich das Gefühl haben, dass wir sind auf der positiven Seite, wir sind auf der Gewinnerseite und so weiter, und so etwas darf man eben in keinster Weise irgendwie unterschätzen. Was man auch nicht unterschätzen darf, das ist die Wirkung auf die russische Seite. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt also russischer Staatsbürger sind, dann machen Sie plötzlich als erstmalig in wirklich wahnsinnig langer Zeit die Erfahrung, dass plötzlich auf dem eigenen Staatsgebiet plötzlich bestimmte Dinge stattfinden, nämlich dass plötzlich fremde Panzer dort reinfahren und dass sie also auf diese Art und Weise plötzlich auch die psychologische Wirkung innerhalb Russlands vollkommen umkehren können. Die russische Bevölkerung ist ja erstaunlicherweise immer noch relativ stark für diesen Krieg. Und es kann sein, dass eben jetzt durch solche Aspekte plötzlich die merken, wir haben uns den Krieg ja ins eigene Land reingeholt, ja? Dass damit eben eine extrem starke Wirkung auch in der anderen Richtung ausgelöst wird. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was die Umsetzung dieser Strategie eigentlich angeht. Ja? Also man will also in ein bestimmtes Territorium rein. Wie setzt man das eigentlich um? Und da ist natürlich auch immer so, dass man so ein bisschen vielleicht in die Richtung der Strategeme guckt. Und dort gibt es ein Strategem, in dem ich neulich mit einem anderen Video schon mal gesprochen habe. Ja, das Strategem 12, ja, mit leichter Hand ein Schaf wegführen. Das ist so die Idee, man Gelegenheit macht Diebe, ja, also ist irgendwas. Und dann nimmt man auf die Art und Weise plötzlich ein Schaf mit, wenn der andere Mann nicht so richtig aufpasst und bei seiner Herde ist dann plötzlich losgelöst. Das ist so ein bisschen die Idee von diesem Strategem. Ich bin häufiger jetzt darauf angesprochen worden, ob das hier nicht vielleicht vorliegen kann. Also ob das nicht eine Situation ist, bei der die Ukrainer überhaupt gar nicht lange drüber nachgedacht haben, sondern wo die plötzlich sozusagen aus einer Laune heraus, ja, so ähnlich wie man plötzlich mal eine Pipeline sprengen möchte oder so, dass sie also aus einer Laune heraus plötzlich gesagt haben, das machen wir jetzt einfach mal, weil sich die Gelegenheit dazu ergibt. Und ich werde extrem misstrauisch. Ja. Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass manchmal solche Konstellationen auftreten, die übersehen worden sind, dass es vielleicht Selbstläufer gibt, dass man Sachen plötzlich spontan macht, tatsächlich nach einer durchzechten Nacht. Ja. Und Sie merken schon bei diesen Anspielungen, die ich jetzt die ganze Zeit mache, das ist natürlich ein anderes Video, was ich wahrscheinlich noch irgendwann mal aufnehmen muss, inwieweit es eigentlich realistisch ist, dass jetzt also dort ein paar Ukrainer zusammengesessen haben und sich einfach gewissermaßen in der Kneipe überlegt haben, meine Pipeline zu sprengen. Aber darum geht es ja hier nicht. Sondern es geht hier um die Situation, kann man eigentlich eine Art dieses Angriffs auch plötzlich mal sozusagen nach einer durchzechten Nacht sich überlegen, sagen, das ergibt sich gerade ganz praktisch. Und das wäre natürlich in gewisser Weise dieses Strategem Nummer 12. Da muss man aber wirklich sagen, das sieht hier nicht danach aus. Also Sie können mit diesem Strategem 12, können Sie es schaffen, eine Kleinigkeit, die sofort vollendete Tatsachen schafft, die können Sie damit hinkriegen. Also wenn Sie dieses Schaf stehlen, ja, dann ist das eben auf einmal weg, ehe der Schäfer so richtig merkt, was los ist. Und dann ist die Sache aber auch durch. Das ist dann für ihn sehr schwer wieder zurückzubekommen. Wenn wir hier von einem wirklich nennenswerten Landgewinn sprechen und auch davon sprechen, dass das dauerhaft eingenommen werden soll, dann kriegen Sie das nicht durch eine zufällige Geschichte einfach mal hin. Das klappt dann nicht. Ja. Das ist sozusagen nicht das Strategem, was man hier wirklich anwenden kann. Das heißt, es sieht hier wesentlich stärker danach aus, dass hier eben auch wirklich länger drüber nachgedacht worden ist vorher, wie man das macht, wie auch nachgedacht worden ist, wie man das verheimlicht vor der anderen Seite. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn Sie den anderen irgendwie an einer schwachen Stelle erwischen wollen, dann darf der ja nicht merken, dass das eine schwache Stelle ist. Das heißt also, Sie müssen diese Operation vorbereiten, ohne dass der andere das merkt. Und das ist eine Geschichte, die ich für relativ komplex halte in der Größenordnung, wie wir das hier haben. Ja. Nun ist es natürlich so, dass die russische Armee nicht gerade durch besondere Kompetenz auffällt. Also das heißt, da gibt es zu gewissen Grad auch Möglichkeiten, wie man das vielleicht vor denen verheimlichen kann. Aber man darf nicht vergessen, so ganz offensichtlich ist oder ganz offensichtliche Handlungen sind natürlich trotzdem dann sichtbar. Das heißt also, man muss schon dafür sorgen, dass auch entsprechende Vorbereitungen, Truppenbewegungen und so weiter, dass die ablaufen, dass auch möglicherweise Verräter in den eigenen Reihen gar nicht selber so richtig mitkriegen, worum es eigentlich geht. Ja, das heißt, da muss man schon strategisch drüber nachdenken, wie man das entsprechend macht. Was natürlich jetzt passiert, ist eine andere Sache, die in der Umsetzung für meine Begriffe ebenfalls sehr wichtig ist. Nämlich wir haben sowas wie eine Kaskade der Kapitulation auf der russischen Seite. Also was sie ja dort hatten, das ist, dass dort ein Gebiet war, was von Putin selber wohl als relativ sicher angesehen wurde, oder weiß nicht, ob es von Putin selber, der wird ja wahrscheinlich solche Strategieelemente jetzt nicht mehr selber machen, aber von seinen Generälen, sagen wir mal, das also als relativ sicher angesehen worden ist, wo sie dann einfach auch Leute hingeschickt haben, die vielleicht eher aus einflussreicheren Kreisen Russlands kommen. Und wenn jetzt auf einmal die Situation ist, dass diese Leute, die also aus einflussreicheren Kreisen kommen, die auch gar nicht kämpfen wollen, die eigentlich auch dorthin geschickt worden sind, weil es ein Gebiet ist, in dem man zwar bei der Armee ist, an der aber eigentlich gar nicht geplant war zu kämpfen. Wenn also plötzlich die merken, dort finden solche Kämpfe statt, dann führt das dazu, dass plötzlich, wenn eine Einheit sofort aufgibt, die nächste Einheit plötzlich auch sagt, wisst ihr was, also das ist für uns auch keine wirklich relevante Sache, dann kämpfen wir auch nicht in diesem einen Fall. Und indem sie immer mehr machen, setzt sich immer mehr diese Kaskade in Gang, bei der eben dafür ja, gesorgt wird sozusagen, dass jeder Einzelne plötzlich gar kein Interesse mehr daran hat, jetzt wirklich weiter zu kämpfen, weil er merkt, die anderen tun es ja auch nicht. Das ist so ein bisschen so eine Dilemmasituation, die hier eigentlich stattfindet. Bei der russischen Armee ist das immer eine Gefahr. Also deshalb haben die auch Leute, die von hinten her immer dafür sorgen, dass sie nicht einfach sozusagen zurückrennen können, ja, oder wegrennen können. Die sind hier aber auch nicht aktiv. Vielleicht ebenfalls als Folge dieser Kaskade, weil damit eben die ukrainische Seite zu schnell vorrücken kann und vielleicht diese anderen auch schon mit erwischt. Aber da stecke ich nicht genau genug drin. Das sind hier einfach mehr Vermutungen, die man aber für meine Begriffe mit auf dem Radar haben muss. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. An dieser Stelle halte ich es für sehr wichtig, dass ich auch in Kombination mit dieser psychologischen Wirkung, die wir vorhin schon hatten, die insgesamt auf Russland ausgeübt wird, dass wir hier auch eine haben, die lokal auf diese Armee wirkt und dazu führen kann, dass die eben lokal erstmal über längere Zeit erstaunlich schwach sind. Also das waren die Dinge, bei denen es um die Umsetzung ging. aus ukrainischer Seite. Wir gucken jetzt mal ein anderes Element noch an, nämlich die Gefahr eines Atomkriegs. Also es wurde ja immer gesagt, wenn irgendwie russisches Territorium angegriffen wird, dann wird auf jeden Fall Russland sofort mit irgendwelchen Atomwaffen zurückschlagen. Das war immer die Drohung, die im Raum stand. Das ist im Augenblick nicht passiert. Warum eigentlich nicht? Da, glaube ich, muss man sich relativ klar machen, dass es bei diesem Krieg inzwischen ziemlich stark um Putin geht. Also es geht nicht mehr um Russland oder so etwas, sondern es geht hier eigentlich um die Position Putins selber. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn bei einem Krieg, den er am Anfang als militärische Spezialoperation dargestellt hat, der sich jetzt als immer umfangreicher herausstellt, auch teurer herausstellt, als er am Anfang erstmal so, also es dargestellt hat, wahrscheinlich auch selber gedacht hat. Wenn in einem solchen Krieg auf einmal es nötig hat, eine Nuklearwaffe einzusetzen, dann ist das natürlich ein sehr starkes Zeichen dafür, dass er selber mit dem Rücken an der Wand steht. Und das ist wahrscheinlich ein Signal, was er für meine Begriffe nicht ohne weiteres senden will. Aber wir dürfen natürlich was anderes nicht vergessen. Ein solcher Nuklearschlag kann natürlich auch, also ich spreche hier von taktischen Nuklearwaffen, ja, keinen strategischen wirklich großen, aber von taktischen Nuklearwaffen, ja, kann natürlich dazu führen, dass er sich am Ende wieder als starker Mann darstellen kann. Also für meine Begriffe ist das nochmal eine Sache, wo man eine ganz eigene Analyse drüber machen müsste, dass man sich überlegt, welche dieser beiden Effekte überwiegt denn nun eigentlich. Aber wir merken jedenfalls, dass weder das eine noch das andere für meine Begriffe ein Selbstläufer ist. Also diejenigen, die immer gesagt haben, man kann eine Atommacht nicht angreifen, weil die sofort mit irgendwelchen Atomraketen rumschießen werden, die sind bereits jetzt widerlegt worden, glücklicherweise. Und aber eigentlich nicht so sehr überraschenderweise, denn das ist eine eher, sagen wir mal, unglaubwürdige Drohung bei sowas. Ja. Es kann aber natürlich sein, dass wenn man das entsprechend vorbereitet von russischer Seite, man so etwas auch als so eine Art Befreiungsschlag einsetzen kann, der dann insgesamt wieder auch eine positive psychologische Wirkung hat für die Anhänger Putins. Ja. Das ist ja immer das, worum es geht. Also das heißt, da muss man wirklich ganz stark in die Details reinsteigen. Das, was wir im Augenblick sehen, heißt nicht, dass nichts passieren wird, es heißt aber nicht, dass was passieren wird. Ja, das ist einfach eine Sache, da muss man wirklich in dem Fall sich genauer ansehen, wie die Analyse hierbei ist, wie sie ausfällt. Ich würde jetzt nach so einem kurzen Nachdenken darüber, würde ich eher sagen, es würde Putin wahrscheinlich eher schwächen, wenn er jetzt mit solchen Nuklearwaffen ankommt, weil das eben zeigt, dass das ganze Ding aus Ruder gelaufen ist, dass es viel größer gelaufen ist, als er erst größer geworden ist, als er erst gedacht hat, in Verbindung mit dem, was wir vorher hatten, dass auch jetzt plötzlich die Söhne, also einflussreicher Leute innerhalb von Russlands auf einmal merken, oh Mist, die sind in Kriegsgefangenschaft, ja, oder das russische Gebiet ist auf einmal weg. In der Kombination, glaube ich, ist das eine Sache, in der es für Putin relativ schwierig wäre, da einfach rauszukommen durch einen Nuklearschlag. Und man muss sich jetzt natürlich überlegen, was ist eigentlich das, was der Westen wollen könnte? Also will der Westen beispielsweise, dass Putin weg ist? Und da würde ich auch sagen, sollte man mal sehr vorsichtig sein damit. Denn es ist ja nicht so, dass wenn Putin weg ist, kein anderer kommt, sondern ein solches Machtvakuum wird ja sofort ausgefüllt von irgendwelchen anderen. Das heißt also, wir haben hier eigentlich eher eine Situation, wo der Westen eigentlich eher sagen sollte, naja, ein geschwächter Putin ist uns eigentlich wesentlich lieber als irgendein sehr starker Nachfolger, der dann plötzlich aus der Schwäche von Putin eben eine eigene Stärke beziehen kann. Also das bedeutet eigentlich, sollte es das Verhandlungsziel oder das Ziel überhaupt im Augenblick sein, Putin dazu zu bringen, dass er weiter dort bleibt und jetzt trotzdem Zugeständnisse macht, die man für, ja, von der eigenen Seite eben auch akzeptieren kann. Und das ist ja das, was ich schon häufiger mal gesagt habe. Es ist sehr schwer, einen solchen Krieg zu gewinnen in der Weise, dass der andere einfach sagt, okay, ich habe es übertrieben, tut mir leid, ich habe es verloren, ich gehe jetzt. Ja, so gewinnt man eigentlich normalerweise kaum mal einen Krieg. Also, oder wenn man es so gewinnt, dann ist es einfach sehr teuer. Das heißt also, es wäre eigentlich die bessere Sache, wenn man es früher oder später schaffen würde, durch eine gezielte Deeskalation dazu zu kommen, dass man eben eine Verhandlungslösung hat, mit der beide Seiten so einigermaßen leben können. Die muss natürlich irgendwie gesichtswahrend für Putin sein. Sie muss aber auch dafür sorgen, dass bei der ukrainischen Seite genug am Ende ankommt, ja? Und bei der gesamten westlichen Seite. Wie schafft man so etwas? Das schafft man eigentlich durch eine, sagen wir mal, aggressive Deeskalation. Ja, auch wenn das so ein bisschen widersprüchlich wirkt. Ja. Denn man kann eigentlich nur aus einer Position der Stärke heraus bei sowas verhandeln. Das ist auch der Grund, weshalb Putin im Augenblick ja sagt, er will nicht verhandeln. Er wird es natürlich dann trotzdem tun, aber er will im Augenblick nicht verhandeln, weil er merkt, dass die andere Seite jetzt gerade in einer starken Position ist. Und das ist aber genau die Situation, in der man von unserer Seite aus verhandeln sollte. Also man sollte jetzt versuchen, entsprechend dafür zu sorgen, dass man irgendwie rauskommt aus dieser ganzen Nummer und keine reine Maximalforderung mehr hat, sondern einfach eine realistische Forderung, mit der man weiß, die ganze Sache wird jetzt einigermaßen beendet und man kann das eben auch sichern, was jetzt bereits erreicht worden ist. Ich halte das für eine ganz wichtige Sache, dass man dort weiß und versteht, wie weit man eigentlich gehen kann bei so etwas und wann man auch einfach den Sack zumachen muss und sagen muss, so, jetzt haben wir den Punkt erreicht, bei dem wir sagen, damit geben wir uns jetzt zufrieden, das versuchen wir jetzt als Verhandlungsergebnis festzuzurren. Ein großes Problem, betone ich hier immer wieder, bei dem Krieg derzeit besteht darin, dass eigentlich beide Seiten, aber insbesondere die ukrainische westliche Seite, dass die eigentlich keine klare Zielsetzung haben, was denn eigentlich das Ergebnis dieses Krieges sein soll. Also was sind die Bedingungen, unter denen man aufgibt? Also nicht aufgibt, sondern was sind die Bedingungen, dass man sagt, ja genau, das zurren wir jetzt fest, sorgen dafür, dass das entsprechend in den Vertrag gegossen wird. Was ist der Punkt, bei dem man sagt, der Krieg ist beendet? Da haben wir eine viel zu schwache und eigentlich gar keine Vorstellung davon. Und da hilft es für meine Begriffe gar nicht, sich in Maximalforderungen zu ergehen. Das heißt, es muss irgendeine realistische Forderung sein, bei der man Putin eben auch irgendetwas gibt, womit er Gesicht wahren kann, dann aber eben auch dafür sorgt, dass man selber wirklich genug abbekommen hat. So, sorry, wenn ich mich in der Position wiederhole, aber das ist etwas, was für meine Begriffe immer vergessen wird. Das wird immer nur darüber geredet, wie man einen Krieg gewinnen kann und sowas, aber es wird nicht definiert, was dann eigentlich als Gewinn gewertet wird. Okay, soweit zu der Sache. Wenn Sie sich für Strategien interessieren, ich habe hier häufiger mal über Strategien gesprochen und mein Buch noch nicht gelesen haben, ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen. Hier ist es, die 36 Strategien der Krise. Damit können Sie vielleicht die Zeit bis zum nächsten Video überbrücken, was dann in einer Woche kommt, und ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Bis dahin.